Herzlich willkommen zum MCNZ Fundbüro. Ich bin der Jan, im Forum auch bekannt als Jollum, und neben mir sitzt der Edgar, im Forum auch bekannt als die Pardus.
Hallöchen.
Wir gucken uns in diesem Podcast ältere Spiele an, die mittlerweile in Vergessenheit geraten sind, da sie ja käuflich nicht mehr zu haben sind, nicht mehr finanziell ausgeschlachtet werden, und wir gucken uns diese Spiele an. Dabei versuchen wir jede Folge immer so ein bisschen thematisch zu halten, und Thema dieser ersten Folge wäre Lizenzumsetzungen. Edgar, was hast du denn gespielt?
Ich habe The Hobbit, oder wie so schön heißt im Deutschen, Der Hobbit, ein ganz wunderbarer Name, ein Spiel aus dem Jahre 2003. Man mag sich vielleicht ein bisschen zurückerinnern, das ist die Zeit, wo der letzte Herr-der-Ringe-Film von, aus den Anfang der 2000er, Die Rückkehr des Königs, war da noch nicht ganz draußen. Also das Spiel kam ein bisschen vorher, aber ich denke mal, dieser Release-Termin war jetzt auch nicht ganz, ja, nicht unbewusst gesetzt. Genau, also um die Zeit dreht es sich, und man kann schon sagen, dass es in dieser Zeit natürlich einen Herr-der-Ringe-Hype gab. So, und in diese Zeit fällt auch dieses wunderbare Spiel. Insgesamt würde ich sagen, ist es eine relativ klare Buchumsetzung. Also die Entwicklerinnen und Entwickler haben sich nicht so oder hatten gar nicht so viele Freiheiten, sondern mussten eigentlich nicht ganz eins zu eins, aber relativ nah das Spiel umsetzen. Es ist gepublished von Sierra Games. Die kennt man eigentlich noch aus der Zeit früher. Die waren schon ein relativ großer Player, würde ich sagen, oder? Also die hatten schon einen relativ großen Namen.
Den Namen, ja, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Mir fallen jetzt spontan keine Spiele zu denen ein.
Ich muss gestehen, ich habe das auch gar nicht jetzt weiter verfolgt, weil ich mir gedacht habe, für das Spiel ist es jetzt nicht so wichtig. Die Geschichte.
Ach doch, waren das nicht auch so diese Strategiespiele hier? Caesar 3 und Pharao?
Es ist gut möglich. Also ich muss da passen.
Vielleicht erzählen wir euch da auch gerade Blödsinn, aber ich glaube, das war auch so die Reihe da. Aber interessant, dass das dann jetzt schon zu diesen Herr-der-Ringe-Zeiten entstanden ist und nicht erst zu den Hobbit-Filmen, wie man ja sonst auch hätte annehmen können. Lag das daran, dass die auch dann, wenn hast du das recherchiert, dass dann wahrscheinlich die Lizenzen dafür das Buch wahrscheinlich auch deutlich günstiger waren als dann für Herr-der-Ringe, wo dann ja die Filme zu erschienen waren?
Also genaue Informationen gibt es dazu, glaube ich, nicht. Also man muss sagen, dass generell für dieses Spiel, dafür, dass es heute wahrscheinlich keiner mehr kennt. Ich gehe fest davon aus, dass es wirklich halt unter dem Radar ist, wirklich man sagen kann, das ist vergessen und das wird vielleicht nur von Liebhabern irgendwie noch geschätzt oder Leute, die sich generell für so etwas abwegige Spiele interessieren, wie wir jetzt hier. Aber so insgesamt läuft das wirklich unterm Radar, und ich kann mir vorstellen, dass das schon, dass der Kostenfaktor schon eine Rolle gespielt hat, aber es gibt einfach nicht so viele Informationen so dazu, aus welchen Erweggründen sie nicht ein Herr-der-Ringe-Spiel gemacht haben, was wahrscheinlich viel erfolgreicher gewesen wäre. Aber vielleicht kommen wir später auch nochmal auf die Punkte zurück, warum das Spiel vielleicht nicht so in der Reputation heute oder in der Aufmerksamkeit heute nicht mehr so eine Rolle spielt.
Was ist das denn überhaupt für eine Art von Spiel? Also Hobbit würde ich mir jetzt einfach mal so ein, weiß nicht, Abenteuerspiel eventuell darunter vorstellen.
Genau, also es ist ein, würde ich sagen, ein Plattformer, der sich sehr stark an den Zelda-Spielen dieser Zeit orientiert. Und das haben die Entwicklerinnen und Entwickler auch zugegeben, also dass sie wirklich an den 3D-Mario-Spielen und den Ocarina of Time, glaube ich, kamen irgendwie zu der Zeit auch raus. Und daran haben sie sich orientiert. Es ist einerseits ein Plattformer, wie man das halt kennt. Also du spielst Bilbo, oh Wunder, und muss dann halt immer in einzelnen Leveln irgendwie die Geschichte weiterverfolgen. Und also du hast entweder Waffen und musst kämpfen, oder du hast kleinere Rätsel, die du machen musst, um halt weiterzukommen. Aber die meiste Zeit verbringt man, glaube ich, so jetzt in der Spielerfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe die ersten 3 Level gespielt, die sich auch wirklich an der Story orientieren, die so im Buch ist. Und da war die meiste Spielzeit wirklich springen auf irgendwelche Plattformen, um Sachen einzusammeln, oder kleinere Rätsel, die dann auch aber auch meistens nur daraus bestanden, dass man irgendwelche Sachen irgendwo finden muss, oder dass das höchste der Gefühle war, dass ich mal einen Heuballen wohin schieben musste, damit ich da hochspringen konnte. Also es ist wirklich sehr seicht gehalten, und Da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass das Spiel generell eher, glaube ich, die Zielgruppe hat auf Kinder oder nicht unbedingt Erwachsene. Also das merkt man dem Spiel auch an, wenn man sich jetzt Gameplay anschaut.
Also dann ein sehr leichtes Spiel insgesamt. So ein Jump'n'Run mit Rätselmechaniken kann ja auch ziemlich schwierig sein. Lara Croft ja zum Beispiel, glaube ich, heutzutage schon sehr, sehr schwierig, das nochmal zu spielen.
Ja, nee. Also das Spiel wird nur schwierig, wenn das Gameplay scheitert. Also wenn zum Beispiel die Kamera irgendwie nicht so funktioniert, wie sie soll, oder wenn einfach die Steuerung zu clunky ist und man irgendwie auf die Plattform da nicht richtig draufkommt. Aber in der Struktur irgendwie, dass man wirklich jetzt harte Kämpfe hat oder dass man wirklich mal seinen Kopf anstrengen muss, um ein Rätsel zu lösen, das passiert eigentlich gar nicht. Es gibt tatsächlich Bossgegner in dem Spiel. Also ich hatte jetzt auch in der Goblin-Höhle, die, ich weiß nicht, für die Hobbit-Geschichte, die Geschichte vom Hobbit kennt, da gibt es ja diese drei Trolle. Und in dieser Höhle, da ist man dann auch unterwegs und da gibt es dann so einen großen Hund, den man besiegen muss. Aber es ist wirklich super einfach. Also der Bossfight ist wirklich so designt, dass auch Kinder den schaffen können, würde ich sagen.
Kämpft man im Nah- oder im Fernkampf oder kann man sich das auch suchen? Gibt es da verschiedene Arten der Waffen?
Es gibt insgesamt drei Waffen. Es gibt einen Stein, Steine, die man werfen kann. Das ist so ein Verbrauchsgegenstand. Dann hat man seinen Wanderstock, den man die meiste Zeit verwendet. Und später bekommt man dann auch noch ein Schwert, also Stich, das ja in der Geschichte des Hobbits auch eine gewisse Rolle spielt. Und das erhält man aber relativ zügig dann auch. Und die Steine und den Stock hat man schon von Anfang an. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man wirklich von einem tiefen Kampfsystem reden kann. Also ich habe meistens einfach die linke Maustaste gespammt und konnte so eigentlich alle Gegner besiegen.
Okay, aber das hört sich ja so an, als könnte man das heutzutage noch ganz gut spielen. Was meinst du, ist das so ein Spiel, womit man seine Zeit heutzutage noch verbringen sollte oder lohnt sich das eher nicht? Also wie ist der Blick aus der heutigen Perspektive?
Ich muss sagen, dass der sehr positiv ausgefallen ist. Ich habe jetzt die PC-Version natürlich gespielt und die läuft auch heute noch sehr gut. Und vor allem läuft sie auch in 1080p, einwandfrei. Also nur das Menü ist ein bisschen klein. Aber ansonsten ist es eigentlich echt ordentlich, würde ich sagen. Und manche Sachen steuern sich halt ein bisschen schwammig und man merkt, dass es halt vielleicht dann doch nicht das High-Budget-Spiel war, das man sich vielleicht gewünscht hat so. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das heute auch noch eine sehr gute Erfahrung ist. Und es spielt sich eigentlich in seiner Gesamtheit kurzweilig. Also schon so, dass ich das weiterempfehlen würde, einfach für die Leute, die sich interessieren für solche Art von Spielen und für auch so Sachen, die vielleicht heute einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen sind.
Du hast gesagt, es orientiert sich inhaltlich sehr stark an der Geschichte vom Hobbit. Ist denn die Geschichte hier sehr gut eingefangen? Also ich muss gestehen, ich habe das Buch nie gelesen. Den Schreibstil von J.R. Tolkien finde ich furchtbar. Aber genau, also du hast ja jetzt so einen Vergleich. Ich weiß auch nicht, wie viel du gespielt hast, aber so das, was du gespielt hast, wie ist die Story-Umsetzung?
Da war ich tatsächlich auch positiv überrascht und ich glaube, dass da auch irgendwie mit am meisten Geld reingeflossen ist, weil es gibt einerseits, selbst in der kurzen Spielzeit, die ich jetzt hatte, also vielleicht so 2-2,5 Stunden, immer wieder Render-Sequenzen, die mögen zwar für heutige Standards nicht wirklich gut aussehen, aber damals war das, glaube ich, voll in Ordnung. Über diese Render-Sequenzen wird einerseits die Geschichte erzählt und dann hat man auf der anderen Seite auch noch immer wieder so Comic-Sequenzen, die Geschichte weitererzählen. Also immer vor den Levels, also oder zwischen den Levels, gibt es dann eine Zusammenfassung, was jetzt eigentlich passiert, wie die Geschichte weitergetragen wird. Und das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Macherinnen und Macher sich sehr stark an die Buchvorlage halten mussten. Also die hatten sogar Leute angestellt, das habe ich jetzt nachgelesen, von Tolkien Enterprise, dass die Lore sozusagen eingehalten wird und mit dem Universum kein Quatsch betrieben wird. So. Und das merkt man auch. Also daher wurde sich wirklich Mühe gegeben. Es gibt gleichzeitig aber trotzdem ein paar Änderungen, die sie gemacht haben. Also es wurden zum Beispiel neue Charaktere eingeführt. Es gibt einige Monster, die so in dem Buch auch natürlich nicht vorkommen. Und zum Beispiel wie jetzt dieser Hund, dieser riesige Hund, der da als Bosskampf inszeniert wurde. Ansonsten nur kleinere Änderungen, dass mal irgendwie zum Beispiel Sachen früher passieren als im Buch. Und ja, ich würde sagen, es wurde einfach an die narrative Struktur eines Videospiels angepasst.
Ja, das hört sich doch schon mal richtig gut an. Wie ist das mit der Grafik? Also so 2003 ist ja so frühe 3D-Grafik und, obwohl das heißt früh, so früh wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber so ältere 3D-Grafik altert ja doch ziemlich schlecht, finde ich. Wie sieht's da aus? Bekommt man Augenkrebs oder geht das noch?
Es kommt immer drauf an, was man sich jetzt genau anschaut. Das ist irgendwie so ein bisschen ein interessanter Mix. Also Einerseits war ich auch da positiv gestimmt, habe mir gedacht, es könnte viel schlimmer sein. Man muss halt mit einem anderen Mindset da dran gehen, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt überlegen, ganz am Anfang, ich habe es gesagt, die Zeit, der dritte Herr der Ringe-Film kommt raus. Diese Filme sind düster, sie sind brutal, sie sind irgendwie auf jeden Fall auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich erinnern wirst, es gab schon mal in den 70er Jahren eine Hobbit-Verfilmung. Das war so ein Zeichentrickfilm. Weiß nicht, kannst du dich daran erinnern? Hast du, oder ich weiß nicht, es ist auch jetzt nicht wirklich bekannt, dieser Film. So.
Also erinnern nicht, weil 70er ist dann doch deutlich vor meiner Zeit, aber ich habe es auch nie gesehen. Mein einziger Berührpunkt war, dass ich mal so ein bisschen drauf reingefallen bin. Es gab eine Zeit, da habe ich mir Soundtracks gekauft zu Filmen. Und da war dann Herr der Ringe Soundtrack für wenig Geld. Und dann habe ich mir das gekauft und dann stellte ich beim Hören fest, das kommt ja aber alles überhaupt nicht bekannt vor, und habe dann in das Booklet reingeguckt und aha, das ist die Filmmusik zu dem Zeichentrickfilm gewesen. Mein einziger Berührungspunkt damit.
Aber das könnte sein, dass es war, es gab so Herr der Ringe auch nochmal, ich weiß nicht, also nach diesem Zeichentrickfilm zum Hobbit gab es auch nochmal einen Zeichentrickfilm zu Herr der Ringe, meine ich. Also es könnte sein, dass das nochmal ein anderer ist. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist eigentlich, dass der sich, glaube ich, viel eher in der Gestaltung der Charaktere und der Welt an diesem Zeichentrickfilm aus den 70ern, ich glaube 77 ist der rausgekommen, gleichnamiger Film, der halt auch die Geschichte des Hobbits so ein bisschen, und da ist alles so ein bisschen niedlicher, es ist nicht so auf ein erwachsenes Zielpublikum ausgerichtet. Und ich schätze, das hat halt auch viel damit zu tun, dass der Hobbit an sich einfach ja eher ein Kinderbuch ist und, glaube ich, auch eher so geschrieben ist. Und die Entwicklerinnen und Entwickler haben, glaube ich, auch gesagt, sie wollen jetzt nicht aus dem Hobbit irgendwie was machen, was das Buch gar nicht hergibt. Und deswegen ist auch die Grafik, ja, ich würde jetzt sagen, comichaft so. Also teilweise muss man auch sagen, aus heutiger Sicht ist es manchmal auch ein bisschen erschreckend. Also es gibt wirklich so eine Szene, wo diese Trolle da sind und wo man so um die herumschleichen muss. Und die haben so einfach so einen Bauch, der so richtig hin und her wabbelt, aber es ist schon wirklich eher grotesk. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen, ist das jetzt irgendwie schon lustig, aber nicht intendiert, oder soll das wirklich so sein? Ja, das weiß man dann immer nicht so ganz genau. Aber ich finde es für die Art von Spiel, die es sein will, also so ein Zelda-like, was sich eher an ein jüngeres Publikum richtet, ist es voll in Ordnung. So, gerade wenn man es retroperspektiv betrachtet.
Ja, das hört sich doch insgesamt sehr gut an. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen Aspekt haben, den wir noch ansprechen können. Wir haben uns die Zeit angeguckt. So die typischen Sachen haben wir uns eigentlich jetzt auch angeguckt. Hast du noch irgendetwas, was du, was in deiner Recherche oder beim Spielen noch irgendwie entdeckt hast, wo du noch gerne drauf eingehen möchtest?
Ja, also ich denke, was so ein bisschen zwiegespalten war, war die musikalische Untermalung. Einerseits gibt es echt Stücke, die wirklich sehr schön sind und die auch so ein catchy Theme bekommen haben. Also die Musik komponiert wurde von Rod Abernathy, Dave Adams und Jason Graves. Und der erste und also Abernathy und Graves sind eigentlich auch bekannt in der Videospielindustrie. Also die haben viele Soundtracks gerade zusammen gemacht, zum Beispiel von Dead Space und Alpha Protocol. Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik in diesen Spielen gut ist, da fehlt mir einfach das Wissen, aber die sind schon jemand, die sich auch einen Namen gemacht haben, und an manchen Stellen, finde ich, merkt man das sehr gut, weil da dann wirklich Musik bei rumkommt, die ja einprägsam ist, die melodisch ist, die das Spiel aber auch unterstützt in seinem Gameplay. Aber andererseits gibt es dann wieder so Tracks, wo ich mir denke, ah, das wirkt jetzt eher so ein bisschen fehl am Platz. Also sie haben zum Beispiel viel mit Gitarrenmusik oder generell so Celtic Music gearbeitet, die irgendwo ja auch so zu diesem Hobbit-Theme passt, aber heute irgendwie, naja, so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen cringe ist. Es ist vielleicht überzogen. Dadurch, dass die sich aber auch so oft wiederholt und sowieso wenig Stücke haben, passiert es gerade im ersten Level, dass man sehr schnell irgendwie sich denkt, oh, nicht nochmal, das nervt mich jetzt eher, als dass es so zurückhaltend ist und das Spiel unterstützt in seiner Art und Weise.
Ich habe jetzt hier nochmal Metacritic aufgemacht und zu dem Spiel. Hattest du dir den Metascore mal angeguckt?
Ja, genau. Ich glaube, er liegt irgendwie bei Mitte 60 ungefähr.
Genau. Und die schlechteste Bewertung, die man hier sieht, finde ich, könnte es auch ganz gut treffen, warum dieses Spiel vielleicht jetzt nicht so die riesigen Erfolge einfahren konnte. Und zwar lautet hier so dieser Finalsatz: wenn du in diesem Jahr nur ein einziges Spiel spielen möchtest, das in Mittelerde spielt, dann nicht dieses hier.
Das könnte sein, ja. Aber ich glaube, das ist zu hart. Vor allem, weil das wahrscheinlich Leute getestet haben, die gar nicht die Zielgruppe sind. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, was das damals gekostet hat. Wenn die das irgendwie für $50 oder so verkauft haben, würde ich mich auch fragen, ob es das wirklich wert ist. Weil es ist jetzt auch kein wirklich langes Spiel. Ich glaube, es geht insgesamt so 8 bis 10 Stunden. Und die meiste Zeit davon tut man auch ein und dieselben Sachen. Also es geht immer darum, du sammelst irgendwelche Münzen, du sammelst irgendwelche Edelsteine. Die Münzen brauchst du eigentlich gar nicht. Die Edelsteine brauchst du nur, um mehr Leben zu haben. Da der Kampf aber sowieso schon nicht schwierig ist, brauchst du das eigentlich auch nicht wirklich. So, dann ist es einfach nur so eine Highscore-Jagd. Ich finde, die Geschichte ist ganz gut eingefangen. Dadurch, dass sie sich so strikt dran gehalten haben, das Art-Design ist auch in Ordnung. Deswegen würde ich diese harte Kritik jetzt nicht teilen. Es ist jetzt aber auch wirklich kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist mein Spiel des Jahres oder das ist fehlerfrei oder so.
Ja, also warum ich die jetzt vorgelesen hatte, war vor allem auch, weil es das sicherlich ziemlich schwer hatte, damals, weil ja sehr viele Herr der Ringe-Spiele ja rausgekommen sind, weil es ja wirklich so das Ereignis war in diesen Jahren. Und andererseits könnte ich mir aber vorstellen, dass sie vielleicht auch deswegen so in diese buntere, comichaftere Kinderrichtung gegangen sind, um sich dann wahrscheinlich dann auch von den anderen Spielen nochmal abzugrenzen.
Ja, also ich denke auch, dass das Zielpublikum auch nicht auf dem PC lag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also diese PC-Version haben sie auch gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das eher so wirklich auch an die Leute sich richtet, die in ihrer Kindheit dann auch Zelda gespielt haben und jetzt aber mitbekommen haben, dass Herr der Ringe und generell das Mittelerde-Universum gerade sehr medial präsent ist. So würde ich mir das zusammenreiben. Aber damals war ja zum Beispiel, also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt nochmal geschaut, 59 war, glaube ich, der Metascore. Man darf ja aber auch nicht verwechseln, dass damals für eine 59er-Score nicht vergleichbar ist, was heute ist. Weil alles, wenn du heute eine Spielkritik rausbringst und es ist 5 von 10, dann ist es ja durchgefallen. So, und ich glaube, damals war so 5 von 10, ja, kannst du spielen, aber bringt dich jetzt im Leben auch nicht weiter.
Ja, stimmt, ne? Diese Wertungsinflation muss man da natürlich berücksichtigen, hast recht.
Und die User-Scores sind ja auch deutlich höher. Also es sind natürlich nur 34 Ratings, aber die liegt irgendwie bei 8,2. Und ich denke, dass wirklich bei Leuten, die sich für sowas interessieren, das auch deutlich wohlwollender angenommen wird.
Ja, das hört sich ja dann insgesamt ja eigentlich nach einem ja doch ziemlich guten Spiel an. Also wenn man die Geschichte nochmal erleben möchte vom Hobbit, spielerisch, jetzt vielleicht auch nicht so anspruchsvoll, klingt das ja nach einer echt guten Sache.
Und wenn man die ganzen Collectibles links, rechts liegen lässt, dann ist man wahrscheinlich auch recht zügig durch und kann sich da einfach, ja, an einer seichten, aber keiner so allzu schlechten Erfahrung, kann man da haben. Vielleicht am Ende noch ein Trivia, den ich irgendwie bei meiner Recherche gefunden habe, den ich irgendwie auch ganz spannend fand. Bilbo wird in der deutschen Version, also es gab wohl eine deutsche Synchro, ich habe es auf Englisch gespielt, aber Bilbo wird in der deutschen Version von Bastian Pastewka gesprochen.
Ach, cool.
Ja, also wie auch gedacht, das ist komplett random. So.
Ah, nicht schlecht. Das hätte ich ja gern mal gehört. Das muss ich mir vielleicht.
Ja, weiß ich nicht, ob man, also wie man da noch ankommt, ist es wahrscheinlich. Da muss man dann sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber für die absoluten Bastian Pastewka-Fans lohnt sich das vielleicht. Oder es gibt irgendwo Video-Footage.
Bestimmt, bestimmt.
Wollen wir mal zu deinem Spiel springen? Ich habe gehört, du hast dir ja auch eine Lizenzversion von einem Spiel angeschaut, aber in eine ganz andere Richtung.
Ja, in andere Richtung, aber sicherlich eine, die genauso inflationär in Spiele umgesetzt wurde. Wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlimmer.
Eine Zeit lang auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen.
Eine Zeit lang, ja. Und zwar James Bond habe ich mir angeguckt. Agent Under Fire. Ich weiß nicht, wie gut bist du eigentlich mit James Bond so vertraut?
Ich habe viele Filme davon gesehen, manche auch mehrmals, aber ich würde jetzt sagen, ich habe so eine gewisse Distanz. Also nicht, dass ich das irgendwie ablehne oder so, aber ist es jetzt auch nicht so, dass ich. Es gibt ja so Leute, die sind da so richtig krasse Fans von. Und dazu würde ich mich nicht zählen.
Okay, also mit James Bond finde ich eigentlich schon immer ziemlich schön. Das sind immer schöne Filme, um den Kopf auszuschalten. Und das Spiel ist 2001 erschienen. Jetzt weiß man allerdings natürlich, auf Deutsch hieß es übrigens Agent im Kreuzfeuer. Und da merkt man vielleicht schon, so ein Spiel gab es gar nicht. Also ein Film, Entschuldigung, so ein Film gab es gar nicht. Das Spiel natürlich schon. Das heißt, es ist keine Umsetzung zu einem Film. Es sollte ursprünglich eine Umsetzung zu Der Morgen stirbt nie werden. Wurde dann aber gecancelt quasi. oder nochmal wieder umgewidmet, einfach weil sie so lange dafür gebraucht haben. Also der Film Der Morgen stirbt nie kam 1999 und das Spiel, wo ich auch gerade Mist erzählt habe, Die Welt ist nicht genug, schon, die Welt ist nicht genug, 99, Die Welt ist nicht genug, sollte es kommen, genau, und 2001 kam es dann erst und dann braucht man auch keine Filmumsetzung mehr bringen. Deswegen haben sie sich auch eine komplett eigene Geschichte dafür ausgesucht und ausgedacht.
Aber würdest du sagen, dass man das noch merkt? Also, oder hast du das irgendwo gemerkt, dass es diese Anleihen noch gibt? Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, einfach ein Spiel umzubauen von heute auf morgen, weil es zu lange dauert.
Nö, habe ich jetzt wirklich nicht gemerkt. Die Schauplätze sind, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, andere. Und auch die Geschichte ist komplett anders. Wobei ja die Geschichte in James Bond-Filmen und Spielen jetzt ja eigentlich selten komplex ist.
Okay, und kannst du noch irgendwas zu den Entwicklern sagen, also die das Spiel entwickelt haben?
Oh ja, also gepublished wurde es von EA Games und entwickelt wurde es vom EA Redwood Shores Studio. Der Name sagt einem wahrscheinlich nichts, aber die wurden später umbenannt in Visceral Games. Die sind dann vielleicht schon so ein bisschen bekannter. Die haben dann so Spiele gemacht wie, also sie waren zuständig zeitlang für die Tiger Woods Spiele, die bei EA rausgekommen sind. Sie haben außerdem Dead Space entwickelt, die Teile 1 bis 3. Haben auch an Battlefield 3 noch mitgearbeitet und sollten schließlich noch ein Star Wars Spiel entwickeln und zwar mit der, ich glaube es war Autorin von Uncharted zusammen. Das Spiel wurde allerdings dann eingestellt und das Studio dann auch daraufhin geschlossen.
War das das Spiel, wo da man einen Bounty Hunter spielen sollte? Oder war das, nee, das verwechsel ich gerade.
Nee, das war 1313. Das hier hatte den Projektnamen Project Rectech. Das sollte wirklich so in die Uncharted-Richtung gehen, so ein Abenteuerspiel. Hätte ich gern gespielt, ja, sollte aber nicht sein. Aber ich denke mal, so Dead Space sind halt so das Bekannteste. Und sie haben auch noch weitere James-Bond-Umsetzungen gemacht. Nach Agent Under Fire haben sie dann später noch 2005, war das dann allerdings 2004, James Bond Everything or Nothing gemacht und dann 2005 noch From Russia with Love, also Liebesgrüße aus Moskau, da tatsächlich dann auch nochmal ein Spiel zum Film. Das heißt, da gab es schon so eine kleine Serie, die dann da entstanden ist.
Das deutet jetzt mal darauf hin, dass das Spiel nicht ganz unerfolgreich gewesen sein kann, weil sonst hätte EA da ganz bestimmt nicht noch mehr Geld reingesteckt. Wie ist denn das Spiel so? Was ist dein erster Eindruck? Was kannst du sagen?
Also ich musste das Spiel ja mit dem Controller spielen, denn es ist ein konsolenexklusives Spiel. Es sollte jetzt ursprünglich für den PC und die PlayStation 2 kommen, ist dann aber erst für die PlayStation 2 gekommen und später dann für GameCube und Xbox. Ja, und Shooter und Controller ist halt schon mal so eine Geschichte. Bist du denn, also es gibt ja so diese Standard-Shooter-Steuerung heutzutage, ne? Linker Stick, rechter Stick. Was würdest du jetzt erwarten, wenn du den linken Stick bewegst, nach links oder nach rechts?
Dass beim linken Stick müsste sich doch die Person bewegen, oder? Und beim rechten Stick die Kamera.
Genau. Mit dem linken Stick, wenn man den nach oben und unten bewegt, dann bewegt sich auch die Person nach oben und unten, also nach vorne und hinten und die Kamera mit dem rechten Stick nach oben und unten. Bewegt man den linken Stick nach links oder rechts, dreht sich die Figur nach links bzw. oder rechts. Und wenn man den rechten Stick nach links bzw. nach rechts drückt, dann bewegt sie sich in diese Richtung.
Das bedeutet, dass du erstmal 30 Minuten gebraucht hast, um mit der Steuerung klarzukommen, weil das ein absoluter Mindfuck war.
Also ich habe auch nur die erste Mission gespielt und ich bin bis zum Ende nicht damit so klar gekommen, weil das einfach eine komplette Umgewöhnung war. Ja, das war schon mal so das Erste. Dann das Nächste war, ist halt so aufgebaut, dass es verschiedene Level gibt und vor jedem Level kommt dann erstmal eine Missionsbeschreibung mit dem, was einen da jetzt so erwartet. Und dann wurde einmal die Steuerung eingeblendet und dann konnte man sagen, okay, ich bin bereit. Und dann so ein PlayStation 2 Controller hat halt entsprechend viele Buttons. Und ich war jetzt nicht in der Lage, mir alle zu merken und wollte dann im Spiel im Menü auch nochmal mir die Steuerung angucken, im gestarteten Level, aber das geht nicht.
Gibt es keine Anzeige für die Steuerung?
Nein, nur vor dem Level und dann ist man halt auf sich allein gestellt.
Das klingt wirklich nach alte Videospiele. Das klingt auch wirklich nicht nach dem gleichen Zielpublikum wie bei Der Hobbit. Also eher so.
Nein, das auf keinen Fall. Nein. Hier werden schon wirklich James-Bond-Fans angesprochen und das merkt man auch, ne? Man wählt die Sprache aus, man startet das Spiel und dann kommt erstmal so diese typische James-Bond-Thema, ne? Din, 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 din und so weiter. Und man bekommt einen spektakulären Zusammenschnitt von Action-Szenen, richtig schön auf die Musik geschnitten, mit der Ingame-Grafik halt, die auch schon mal so die Highlights aus dem Spiel zeigen und einem so richtig Bock auf James Bond machen, einen richtig schön einstimmen. Das ist richtig cool und auch die Missionsbesprechung am Anfang ist richtig gut und dann melden sich nicht. M sagt, was man machen soll und Q meldet sich nochmal und sagt, was man für tolle Gadgets kriegt und das ist wirklich cool. Man bekommt tatsächlich zahlreiche Gadgets zur Verfügung und das erste Level startet damit, dass man sich dann aussuchen kann, wie man jetzt in den Gebäudekomplex eindringt, um die Spionin, die für einen arbeitet, zu retten. Und man hat entweder die Möglichkeit, den Vordereingang zu hacken, das habe ich nicht gemacht, oder man kann sich mit so einem Greifhaken aufs Dach draufziehen und dann quasi die Basis dann infiltrieren, wofür ich mich dann entschieden habe. Und da kommt halt schon mal so ein richtig schönes Agentenfeeling auf. Ich denke mal, diese Entscheidung wird jetzt nicht so großen Einfluss haben, halt je nachdem, wo man dann sich so ein bisschen durch dieses Level bewegt. Ansonsten ist es ein sehr lineares Spiel. Aber das hat schon mal richtig Bock gemacht. Und naja, ansonsten ist es einfach so vom Gameplay her ein Shooter. Also Schleichen ist da jetzt nicht großartig. Dass es sich um Shooter handelt, merkt man auch an der Engine, die sie benutzt haben. Das ist nämlich die Quake 3 Engine. Also wirklich eine Engine, die für das Shooter-Spiel ausgelegt ist. Ja, und dann versucht man sich da so ein bisschen so durchzuwurschteln mit der Steuerung und die Gegner zu bekämpfen. Weil natürlich fliegt man sehr schnell auf und muss sich dann entsprechend durchschießen.
Und wie fühlt sich denn dann das Shooter-Gameplay an? Weil wenn ein Shooter nicht, ich sag mal, Klick macht, dann ist der oftmals, selbst wenn er noch so eine tolle Story hat, meistens eher relativ schnell vergessen oder wird nicht mehr so wertgeschätzt.
Also das Shooter-Gameplay ist ordentlich. Das ist auch sehr schön inszeniert. Man hat verschiedene Waffen zur Auswahl. Das ist halt Standard, ne? Die Gegner lassen Munition fallen. Aber so die Waffenbreite, man kann Handgranaten werfen. Man hat halt die normale Pistole. Eine Maschinenpistole konnte man sich da holen. Ich war zwischendurch auch stolzer Besitzer eines Raketenwerfers.
In der ersten Mission schon?
In der ersten Mission schon, ja. Und natürlich auch, was richtig schön war, waren die explodierenden Fässer, die natürlich auch nicht fehlen dürfen und die ja irgendwie bei Shootern auch immer, warum auch immer, da rumstehen. Aber da war es dann auch so gnädig, wenn man ein Fass nur zum Explodieren gebracht hat, sind automatisch auch alle in der Nähe explodiert, auch wenn sie jetzt nicht direkt daneben standen. Und das hat natürlich auch mal so richtig schöne Action erzeugt, sag ich mal. Und ich glaube, da profitiert das Spiel auch sehr stark von der Engine. Also Quake ist ja nun wirklich so ein Standard-Shooter, der ja sehr berühmt war und auch ein sehr guter Shooter in der damaligen Zeit war, der sich auch immer noch großer Beliebtheit erfreut und dann konnte man das da sicherlich einfach schön überstülpen auf das James Bond-Thema.
Aber hast du das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich nur eine Lizenzumsetzung war, die sich den schon etablierten Shooter-Mechaniken aneignet oder war es wirklich so, dass das irgendwo auch was Eigenes gemacht hat? Also, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, das Spiel ist auch abseits einer Lizenz irgendwie, naja, sehr gut oder macht was Eigenes.
Also das Einzige, was ich ja schon erwähnt hatte, sind die Gadgets, die man bekommt. Also neben dem Greifhaken und dem Hackergerät gibt es dann auch noch so ein Lasercutter in der Art, womit man Schlösser aufschneiden kann oder dann am Ende der Mission Fesseln aufschneiden kann. Da fühlt man sich dann schon sehr agentenmäßig, ne? Gerade bei dem Infiltrieren des Gebäudes mit dem Greifhaken hoch, die Eingangstür hacken rein, erstmal durch so einen Lüftungsschacht. Also das schon, macht es dann schon so ein bisschen besonders und so wie ich gelesen habe, kriegt man auch noch weitere Gadgets im Laufe der Zeit dazu.
Also auch ein Spiel, das man heute, wenn man sich die Steuerung zumindest zumutet, eigentlich noch empfehlen würde, oder?
Ja, und na gut, ne, man muss halt mit der Grafik soweit auch klarkommen, die ist schon ganz okay. Natürlich nicht so hoch aufgelöst, ne, wie es halt so eine PlayStation 2 so ist. Da vielleicht auch nochmal ganz interessant, es ist zwar eine Lizenzumsetzung, man hat jetzt aber sich nicht an den Schauspielern orientiert, was das Aussehen angeht. Also James Bond sieht da doch schon etwas anders aus, als es dann zu der Zeit in den Filmen der Fall war. Und auch die Synchronsprecher sind im Deutschen natürlich andere, aber auch im Englischen hat man jetzt logischerweise nicht die Originalschauspieler genommen, das Ganze vertonen.
Kannst du noch was zur Synchro sagen? Ist die dann auch in Ordnung oder wie?
Ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt und bei Synchros bin ich eh nicht so, habe ich jetzt nicht immer so die großen Ansprüche. Die ist in Ordnung. Also man merkt, dass es ein AAA-Spiel ist. Also dass da EA hintersteht, das ist alles sehr ordentlich umgesetzt.
Ja, klingt gut. Also auch hier vielleicht in eine andere Zielgruppe und ein bisschen ein anderer Fokus, ein bisschen mehr Geld, aber für Leute, die dem James Bond Franchise zugeneigt sind, doch ein was, wo man sich nochmal anschauen könnte auch. Vielleicht gibt es da ja auch einen Emulator, der die Steuerung irgendwie ein bisschen besser macht oder sowas, kann ich mir vorstellen.
Und es erzählt halt, wie gesagt, eine eigene Geschichte. Was vielleicht auch ganz interessant ist, das bringt einen heutzutage nichts mehr, aber das Spiel hatte auch einen Multiplayer-Modus, wo man dann an einer Konsole mit bis zu 4 Spielern dann halt, ja, gegeneinander spielen kann. Dementsprechend halt so dieser typische Multiplayer-Hotseat-Modus, der früher halt bei Shootern immer so dabei war.
Da haben sie dann wirklich die Quake-Engine komplett ausgenutzt, weil sie dann das Feature lassen wir jetzt nicht weg.
Ja, ganz genau.
Mit einem geschenkten Gaul schaut man hier ins Maul. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, gerade wenn sie irgendwie mit Freunden das an der Konsole irgendwie schon dann auch genossen haben irgendwo.
Genau. Und auch wenn man jetzt sagt, oh, jetzt habe ich die Missionen alle durchgespielt und jetzt möchte ich das Spiel gerne noch weiterspielen. Man kann auch alleine dann gegen KI-Spieler spielen.
Ah ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie sowas, was ich, wo ich denken würde, dass das so ein Spiel aus der Zeit schon integriert hat.
Genau. Fand ich tatsächlich auch spannend. Soll ich dir noch erzählen, was das Spiel mit Linux zu tun hat?
Ich befürchte Schreckliches, aber ich möchte es natürlich hören, weil es wird gut werden.
Linux hat damals einen Wettbewerb gemacht. Die haben, als die Xbox rauskam, die haben $100.000 ausgelobt, wenn man es schafft, Linux auf der Xbox zum Laufen zu kriegen. Und das ging natürlich erstmal ziemlich schnell, indem die Leute einfach die Konsole dann halt entsprechend hardwaremäßig modifiziert haben. Das war jetzt kein Problem, aber es hat jemand rausbekommen, wie man Linux auf einer Original-Xbox zum Laufen kriegen kann. Und zwar mit Hilfe des Spiels James Bond Agent Under Fire.
Aber wie?
Wie? Und zwar kann man ja auf so einer PlayStation 2 hat man ja seine Memory Card drin und dann kann man da ja Spielstände drauf laden und drauf speichern. Und er hat rausgefunden, wenn man in den Ladebildschirm geht, dass man einen Spielstand laden möchte, dann kann man auch statt so einer Speicherkarte, wir sind ja bei der Xbox, haben wir ja keine Memory Card, da kannst du, die war ja sogar schon so cool drauf, dass du da ja selber USB-Sticks oder so schon anschließen konntest. Genau, so war das. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest einen Spielstand laden, dann lädt er nicht, zeigt er dir nicht nur an die Spielstände, sondern er zeigt dir alles an, was auf diesem USB-Stick ist. Unter anderem auch Linux.
Also Linux war ein Speicherstand, verstehe ich das richtig?
Nein, also sozusagen. Also er hat die Linux-Datei quasi erkannt. Und du konntest halt auch andere Dateien auswählen. Du musstest jetzt nicht nur Spielstände auswählen. Das heißt, du konntest dann einfach hier sagen, okay, nehme das Linux-System und das lade ich jetzt. Und dann hat er Linux gestartet.
Sehr raffiniert. Und dann hat er 100.000 Euro gewonnen. Am Ende des Tages.
Das steht jetzt in diesem älteren Artikel, den ich hier habe, leider nicht drin. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass er damit auf jeden Fall Anspruch auf den Gesamtpreis oder einen Teil des Preisgeldes hat. Ja.
Oh, das ist cool. Ja. Das denkt man auch gar nicht. Aber manchmal sind es dann diese Hintertürchen, die sowas möglich machen. Ne? Vor allem, weil ja damals so das auch noch eine Zeit war, wo die Konsolen deutlich weiter weg von den klassischen Betriebssystemen, glaube ich, waren, als sie es heute sind.
Richtig, richtig. Aber ich finde es irgendwie auch eine coole Aktion, dass halt diese oder von dem Gründer von dem Linux-Ding, dass der halt so einen Wettbewerb ausgerufen hat. Und was, ja, versuch doch mal, das zum Laufen zu kriegen.
Das könnte er heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil dann würde Microsoft schon direkt kommen, nee, Bruder, lass das mal, das geht nicht. Aber damals, das waren noch andere Zeiten.
Ja, das fand ich noch ganz amüsant, dass dieses Spiel quasi auch noch sowas ermöglicht.
Nicht schlecht. Hast du sonst noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, jetzt spezifisch zu diesem James-Bond-Spiel, was dir aufgefallen ist oder was du noch erwähnenswert findest?
Tatsächlich hätte ich da jetzt erstmal nichts mehr.
Das ist auch okay. Dann sind wir, oder doch?
Ach so, doch, den Metascore will ich mal sagen. Der ist nämlich recht ordentlich mit einer 74. User-Score ist ein bisschen schlechter mit einer 6,8.
Das ist auch interessant. Warum, ist die Frage. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht einfach rekonstruieren, aber normalerweise würde ich sagen, bei solchen Liebhabertiteln ist das doch eher andersrum.
Ja, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Also die schlechteste ist hier eine 54. Ah, da wird sogar schon die Steuerung kritisiert und dass es sehr uninspiriert ist. Na gut, das ist halt eine Standard James Bond. Also das erfindet jetzt das Rad natürlich nicht neu. Es ist halt wirklich der Shooter mit Gadgets, mit einer Standard James Bond Geschichte.
Ja gut, da kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht reingehen und sich denken, die erfinden das Rad neu. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Und natürlich ist, oh, das ist schön, das passt sehr gut. GoldenEye ist ja vorher erschienen. Und GoldenEye hat tatsächlich eine ziemlich große Fanbasis und wird hier von Gamer.tv wird gesagt, es ist die Videospieladaption quasi, oder das Citizen Kane der Videospiele ist, genau. wie es da Herr Schiffer ja immer ganz gerne sagt. Also, von daher, schweres Erbe, das hier angetreten werden musste.
Ja gut, das ist dann vielleicht auch nicht zu erreichen, aber ich glaube an sich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist das kein schlechtes Spiel und vor allem kein schlechtes James-Bond-Spiel und deswegen kann man da schon sagen, ja, das kann man sich nochmal anschauen und kann auch vielleicht heute mit ein bisschen Muße und ein bisschen Geduld, was die Steuerung angeht, da kommt man bestimmt rein mit den ersten Spielstunden.
Ja, es ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Also ich habe bis das erste Level auf dem leichtesten von 3 Schwierigkeitsgraden gespielt und ich bin einmal gestorben, weil ich erschossen wurde und einmal musste ich tatsächlich nochmal ran, weil ich die Steuerung wieder so ein bisschen gewechselt hatte und ich nicht wusste, wie ich die Geisel befreie und habe dann verschiedene Tasten gedrückt und dann habe ich sie aus Versehen erschossen.
Ach, das geht. Das ist ja auch krass.
Das geht, ja, aber dann musste ich wieder von vorne anfangen, weil ja das Ziel fehlgeschlagen ist. Aber ja, auch das funktioniert. Dummheit wird bestraft.
Es gab natürlich keine Checkpoints irgendwo zwischendrin, sondern...
Doch.
Okay.
Also der Checkpoint war sehr fair platziert.
Ja, schön. Da haben wir jetzt in dieser ersten Folge 2 Spiele gehabt, die sich vielleicht gar nicht so unähnlich sind in ihrer Art, wie sie mit ihren Lizenzen umgehen, habe ich das Gefühl.
Ja, und dann würde man sich ja eigentlich wünschen, dass es auch heutzutage mal wieder so mehr Spiele vielleicht gibt, die einfach auch gute Lizenzumsetzungen sind.
Also beim Hobbit wüsste ich jetzt nicht, ob man das, da das ja wirklich ein Kinderspiel ist, da hätte ich immer die Befürchtung, dass da dann Schindluder betrieben wird und dann wird halt aus dem Buch was gemacht, was es sowieso nicht hergibt. Aber bei James Bond, da kommt ja angeblich auch bald wieder was.
Bin da sehr gespannt drauf. Das letzte James Bond-Spiel, was ich gespielt hatte, war das zu Quantum Trost. Das war, wie der Film, nicht sonderlich doll. Aber ja, also es kommt ja eins von den Hitman-Machern. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
Ich hoffe einfach, dass es nicht so sehr ist wie Hitman. Weil ich finde, das, was du ja vor uns auch schon angesprochen hast, das mit den Gadgets und diese Art und Weise, wie James Bond als Agent ist, das kann man jetzt nicht eins zu eins auf den Hitman übertragen. Wenn sie dann so ein sehr ähnliches Spiel machen, könnte ich mir vorstellen, dass es dann eher Mist wird.
Aber ich würde mir tatsächlich dann noch ein bisschen mehr Schleichpassage wünschen, als es bei Agent an der Fire, also Agent im Kreuzfeuer, der Fall ist, weil da ist es halt ja wirklich nur so, okay, wir spallern uns jetzt hier durch, was jetzt halt dann eigentlich auch nicht so geheimagentenmäßig ist. Also so einen guten Mix würde ich mir da eigentlich wünschen. So ein bisschen schleichen und so ein bisschen kämpfen, wenn sie das hinkriegen.
Ja, denke, in diese Richtung wird es auch gehen.
Also ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf.
Gut, wir bleiben auch gespannt und zwar auf euer Feedback. Wir werden natürlich ein Thread eröffnen im Wasted Forum zu dieser Folge. Da könnt ihr uns eure Meinung sagen, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Ihr könnt auch einfach zu den Spielen schreiben, falls ihr die tatsächlich kennen solltet oder wenn ihr irgendwie Rückfragen habt zu unseren Erfahrungen, jetzt immer rein da und ich denke, wir werden dann darauf reagieren. Und ansonsten geht's wie weiter?
Wir haben es ja jetzt für diese Folge so gemacht, dass sich jeder ein Spiel ausgesucht hat und nun ja, den Spieß werden wir jetzt so ein bisschen umdrehen, das heißt, wir werden uns gegenseitig erstmal so Spiele zuschieben und da wird das nächste Folgenthema Lego sein und ja, Lego gibt es ja auch einen Wust aus Spielen und du darfst zum nächsten Mal ein Spiel spielen, was ich als Kind richtig viel gespielt habe, das war so mein erstes Suchtspiel, glaube ich, so richtig.
Verrat nicht zu viel. Sonst haben wir nichts mehr für die nächste Folge.
Alles gut. Mehr sage ich nicht.
Wir machen hier kein Spoiler, das ist jetzt ein Cliffhanger, ja?
Ja, es ist ein Cliffhanger. Lego Racers.
Ich bin schon gespannt, vor allem, weil ich auch ein bisschen Berührungspunkte mit Lego-Spielen habe. Du bekommst dafür das Bionicle-Spiel. Ich sage jetzt mal nur so viel dazu. Die Bionicles waren diese etwas, futuristisch anmutenden Kämpferfiguren, die Lego mal rausgebracht hat und zu denen gab es natürlich auch mehrere Spiele, aber das wird, glaube ich, das erste sein, auch Anfang der 2000er, wenn mich nicht alles täuscht, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Bis dahin sagen wir noch eine gute Zeit und bis bald.
Tschüss.